Deutschlandfunk, Information und Musik.
Es kann nicht geheiratet werden wie in normalen Zeiten, nicht gestorben werden wie in normalen Zeiten. Der Papst segnet den leeren Petersplatz und das jüdische Pessachfest, an dem an eine große Flucht gedacht wird, das findet im häuslichen Gefängnis statt. Nichts, was fest und bekannt ist in unserem Leben, hat Bestand in der Corona-Krise, auch kein Ostersonntag. Was eigentlich bleibt von einem Feiertag, von einem Fest, wenn man es aller Rituale entkleidet? Die Frage habe ich vor der Sendung der Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger gestellt. Also, was bleibt von Festtagen, wenn sie ihre Rituale, ihre Zeremonien verlieren?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Rituale beruhen ja, oder die Wirkmacht von Ritualen beruht ja zu einem ganz großen Teil darauf, dass sie Gemeinschaftsveranstaltungen sind. Also es handelt sich ja um Handlungsfolgen, die in einer ganz bestimmten Weise aus bestimmten Anlässen in der gleichen Weise oder in der ähnlichen Weise immer wieder kehren. Und dadurch, dass das gemeinschaftlich, öffentlich oder vor einer bestimmten Gruppenöffentlichkeit gemeinsam passiert, bekommt sozusagen die Gesellschaft Struktur. Ja, man muss sozusagen, man weiß, dass zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge immer gleich passieren. Und das hält Gruppen zusammen und gibt Gruppen ein Identitätsgefühl. Ob das jetzt eine Kirchengemeinde ist oder eine Familie oder ein ganzes Land, eine Nation und so weiter. Man bedarf gewisser rituell wiederkehrender Ereignisse, in denen man sich solcher Gemeinschaft, solcher Zugehörigkeit vergewissert. Das gilt natürlich für Feiertage wie Ostern in ganz besonderer Weise. Aber es gilt natürlich auch für sowas wie Beerdigungen. Also wenn man als Familie bei einer Beerdigung zusammenkommt, oft ja auch von ganz weit her zu einer Beerdigung, das ist ein Ritual, bei dem man wirklich noch sich als Großfamilie, als Gemeinschaft, auch als Freundeskreis und so weiter wirklich begegnet am Grab. Wenn das wegfällt, jetzt wegen der Corona-Krise, dann ist das schon eine ganz, ganz schwere Beeinträchtigung, die es eben nicht ermöglicht, in so einer Situation sich gegenseitig als Gemeinschaft zu erfahren und auch als Gemeinschaft Trost zu spenden zum Beispiel.
Dann gibt's schon, sagen Sie, ein tiefliegendes Bedürfnis nach Ritualen.
Ganz bestimmt. Also ich meine, Ritual ist natürlich ein sehr, sehr weiter Begriff und man kann darunter alles Mögliche verstehen. Aber wenn wir jetzt unter Ritualen mal verstehen, solche gemeinschaftlich in gemeinsamer Präsenz, also face to face, von Angesicht zu Angesicht vollzogener Handlungsfolgen, die auch eine gewisse Feierlichkeit und eine gewisse Förmlichkeit haben, dann kann man schon feststellen, zum einen, dass es immer noch ein offenbar sehr großes Bedürfnis danach gibt, aber andererseits doch die Bindungskraft und auch die Ausstrahlung solcher Rituale abnimmt. Sowas wie zum Beispiel Hochzeiten haben ihre Bedeutung offensichtlich eingebüßt, insofern als viele Paare unverheiratet zusammenleben und die Hochzeit dann gar nicht mehr notwendig empfunden wird. Andererseits aber offensichtlich das Bedürfnis, an sowas teilzunehmen, ungebrochen ist, was man daran sieht, dass zum Beispiel, wenn Royal Weddings stattfinden, die Leute alle vor dem Fernsehschirm sitzen.
Wenn Sie ein bisschen Ritualgeschichte betreiben, wenn wir aufs Mittelalter zurückblicken, da gab es aus unserer heutigen Sicht auch viele menschenverachtende Rituale, also Schmährituale für abgesetzte Würdenträger zum Beispiel. Wenn man an geschasste Päpste denkt, die auf einem Esel rücklings aus der Stadt hinausreiten musste, also dass manche Rituale untergegangen sind, ist auch nicht wirklich bedauerlich.
Naja, also Schmäh- und Schandrituale sind ja durchaus nicht nur eine Sache des Mittelalters, sondern auch der ganzen frühen Neuzeit bis heute, wenn Sie an bestimmte Formen, gerade jetzt zuletzt in Fußballstadien der kollektiven Schmähung denken oder denken Sie auch an die Pegida-Umzüge, wo Bilder von Galgen mitgeführt wurden. Also Schmährituale gibt es nach wie vor und das ist keineswegs so, als wäre das ein mittelalterliches Phänomen. Und gerade das ist ja auch ein sehr bekannter Mechanismus, dass man die Identität der eigenen Gruppe und die Kohäsion der eigenen Gruppe gerade dadurch stärkt, dass man sich gegen jemanden richtet und jemanden schmäht, verachtet, beschimpft und so weiter. Also das ist natürlich ein ganz, ganz starkes soziales Bindemittel. Also Rituale haben sehr oft diese ambivalente Struktur, dass sie einerseits nach innen für die Gruppe Zusammenhalt stiften, aber gleichzeitig das tun auf Kosten derer, die eben nicht Mitglieder dieser Gruppe sind. Oder gerade bei der Feier des Osterfestes hatte man ja früher, das ist nun heute nicht mehr der Fall, aber früher hatte man da ja sehr stark in der Passionsgeschichte beim Aufführen solcher geistlicher Passionsspiele ein ganz starkes antijüdisches Element. Ja, also diese geistlichen Spiele, die in der frühen Neuzeit, im späten Mittelalter aufgeführt wurden zu Ostern, hatten ein so stark antijüdisches Element, weil es ja darum ging, dass die Juden die Christusmörder waren, dass das sehr oft ausgeartet ist in Pogrome in den Städten, in denen diese geistlichen Spiele stattfanden.
Spiegeln Rituale auch immer Geschichte, geschichtliche Vorstellungen?
Ja, je weiter die Rituale in die Geschichte zurückreichen, also je länger die Tradition ist, die ein Ritual hat, desto mehr kann man daran natürlich ganz, ganz viel ablesen und desto mehr ist sozusagen die Geschichte dieses Rituals in dem Ritual immer noch in der Gegenwart aufgehoben. Also denken Sie etwa an die rituellen Vorgänge in England, wo ja die Monarchie eine sehr lange ungebrochene Tradition hat. Da können Sie an dem Opening of Parliament, also dieser Queen's Speech zu Beginn des Parlamentsjahres, ganz, ganz viel über die alte Geschichte der englischen Monarchie ablesen.
Wie ist das mit dem ganz normalen Handschlag oder mit der Umarmung oder mit dem Luftküsschen? Ist das so ein Ritual kleineren Grades oder ist es nur eine soziale Geste? Und diese sozialen Gesten müssen wir jetzt alle meiden. Was macht das mit uns, dieses Vermeiden? Oder geht's da einfach nur darum, eine andere Gewohnheit schnell anzunehmen?
Ja, das sind ja so kleine Alltagsrituale, so Ritualelemente und die sind ihrerseits in großen Ritualen ja meistens auch als Elemente ganz, ganz wesentlich. Ich denke, wenn ich es beobachte, wie es im Moment ist, dass man im Alltag solche kleinen Ritualisierungen sehr schnell anpassen kann. Also man kann so einen indischen Gruß machen oder irgendwie einen anderen, man kann sich mit dem Ellbogen berühren, man kann sich verbeugen, man kann, glaube ich, da oder es zeigt sich, dass man da sehr einfallsreich ist und dass sozusagen, wenn ein positives Verhältnis, das durch den Gruß ausgedrückt werden soll, vorhanden ist, dann ist es, glaube ich, für beide Seiten relativ einfach, den Handschlag durch irgendeine andere oder das Küsschen durch irgendeine andere Form des Grüßens zu ersetzen, ja, weil alle sich einig sind, dass das jetzt hier nicht eine unfreundliche Botschaft ist, wenn man sich nicht die Hand gibt, sondern einem gemeinsamen, geteilten, sinnvollen Zweck dient. Was anderes ist es natürlich, wenn man sich eben über das gegenseitige Verhältnis nicht so sicher ist und jetzt also unabhängig von Corona-Situation, dann ist es sehr interessant zu beobachten, wie es denn Situationen gibt, in denen man beide Seiten sozusagen erstmal herausfinden wollen, wie das Verhältnis ist und deswegen zögern und in so einer Situation es dann auch zu Missverständnissen kommen kann. Und denken Sie dann, also wenn eine hingereichte Hand ausgeschlagen nicht ergriffen wird, oder denken Sie an die Situation im Thüringischen Landtag, wenn der Blumenstrauß nicht überreicht, sondern fallen gelassen wird, wenn die Hand ausgeschlagen wird, dann ist das natürlich von einer unglaublich starken Symbolik. Also das zeigt, dass diese Alltagsritualisierungen so selbstverständlich sind und gleichzeitig aber auch so starke Botschaften sind, deren wir uns im Alltag gar nicht bewusst sind. Aber in dem Moment, wo sie ausbleiben, unerwartet ausbleiben, ist das ein extremer Affront. Und deswegen beobachtet man ja auch jetzt bei der Corona-Situation ganz oft, dass man zunächst jemandem die Hand reicht und dann realisiert man, dass man das ja jetzt nicht machen darf. Und dann muss man das aber auch sehr, sehr deutlich gestikulierend klar machen, das ist keine unfreundliche Botschaft, sondern wir haben ja beide dieselbe Absicht und wollen das jetzt unterlassen. Aber man sieht daran, wie wichtig das ist.
Wie ist denn Ihre Erwartung, was von solchen Ritualen des Social Distancing bleibt, wenn irgendwann Corona seinen Schrecken verloren hat? Also behalten wir es dann womöglich bei, dass wir uns nur mit dem Ellbogen berühren?
Also ich persönlich finde das Ellbogen berühren irgendwie ein bisschen aggressiv. Ich könnte mir aber vorstellen, dass so dieses Unklare, in letzter Zeit zu beobachtende Unklarheit, ob man sich bei gut befreundeten Kollegen etwa mit Handschlag oder mit Küsschen rechts, Küsschen links begrüßt, das ist ja so in der Schwebe. Also man beobachtet, jedenfalls in meinem Umkreis beobachte ich, dass es so eine Tendenz gab in den letzten Jahren viel stärker von Handschlag hin zu Küsschen rechts, Küsschen links. Und das kommt wahrscheinlich aus Frankreich, aus Italien und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so ein bisschen wieder zurückkippt, weil es ja sowieso noch nicht in Deutschland hundertprozentig etabliert war. Und man hatte oft, oder mir ist es jedenfalls immer so gegangen, dass ich nicht so richtig wusste, was erwartet das Gegenüber. Das ist ein bisschen kompliziert und es macht den Umgang ein bisschen schwieriger. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt die Rückkehr zum Handschlag durch die Corona-Krise wieder verstärkt wird.
Und dann hätte ich zum Schluss noch gerne von Ihnen gewusst, gibt es sowas wie eine Osterempfehlung von Ihnen? Also wenn man jetzt zwanghaft versucht, Osterrituale, die man hatte, Osteressen, Versuch bei den Bekannten, Osterspaziergang, irgendwie ins Corona-Format zu pressen, indem man das alles in die eigenen vier Wände verlagert oder zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Großmutter telefoniert. Macht das Sinn, solche Rituale, die einfach im Moment nicht funktionieren, ja fast zwanghaft am Leben zu erhalten? Irgendwann wird das Ganze ja auch hohl und inhaltsleer.
Ja, aber das würde ich nicht sagen. Das ist ja nicht hohl, wenn man tatsächlich das Gefühl hat, man entbehrt das. Und es gibt Familienmitglieder, die das noch schmerzlicher trifft, vielleicht als einen selber. Dann ist es ja keineswegs hohl, wenn man versucht, diese Kontaktaufnahmen dann auf andere Weise zu bewerkstelligen. Und ich finde auch für einen selbst, auch wenn man jetzt ganz allein in seinen vier Wänden sitzt, macht es schon einen gewissen Sinn, wenn man für sich allein deutlich macht, dass es ein besonderer Tag ist, weil irgendwie das Jahr eine Struktur dadurch bekommt und sozusagen jeden Tag vollkommen gleich zu behandeln und zu begehen, ist einfach eintönig und ich glaube, das merkt jeder, der jetzt die ganze Zeit zu Hause sitzt. Man bedarf eines gewissen Rhythmus und die Woche bedarf eines Rhythmus, aber auch das Jahr bedarf eines Rhythmus und deswegen, ob man jetzt religiös ist oder nicht, finde ich es unbedingt sinnvoll, auch ganz alleine oder in einem kleinen Familienkreis, die Rituale, soweit es geht, zu erhalten.
Vielleicht ist das auch ein Weg, dieses blöde Coronavirus in seine Schranken zu verweisen.
Ja, genau, nebenbei auch das.
Die Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger war das. Sie lehrt in Münster und ist Rektorin des Wissenschaftskollegs Berlin.